Ganz herzlich grüße ich euch, freue mich, dass wir heute Morgen gemeinsam in das Wort Gottes schauen können und das wollen wir auch tun. Beginne ich mit so einem ganz schlichten Bild. Das erinnert natürlich an Olympia, soll es auch. Mir fiel auf, als ich so recherchierte, von 1904 bis 1924 wurden insgesamt 154 olympische Medaillen dauerhaft aberkannt. Das heißt, Sportler hatten irgendwas errungen und nachher nahm man ihnen den Sieg wieder weg. Meistens hing das mit Doping zusammen. Also ab 2000 gibt es neue Methoden, um Doping nachzuweisen und da sind ziemlich viele olympische Medaillen aberkannt worden. Mehr als ein Viertel, das will ich nur am Rand hier erwähnen, mehr als ein Viertel der aberkannten Medaillen landen bei den Russen. Ja, die sind scheinbar besonders spendabel mit Doping. Ja, zumindest wenn man diese Statistik so vergleicht oder betrachtet. Und mir kam der Gedanke, als ich das für mich so in der Vorbereitung versuchte zu erschließen, gibt es das auch geistlich für uns? Dass wir geistliche Siege erringen, aber dann nicht halten können. Was macht das mit uns? Und ich möchte mit uns gemeinsam folgende Texte betrachten. Es sind in der Tat drei Kapitel, die ich mit uns durchgehen möchte. Geistliche Siege erringen und erhalten. Für die, die eine Bibel mit haben, schlag bitte mit mir zusammen 2. Chronik 14 auf. Lass den Finger da drin oder im Handy den Finger da drauf. Ja, wir werden also in diesem Text arbeiten und werden verschiedene Texte uns anschauen. Geistliche Siege erringend und halten. Ich nehme die Gliederung schon mal vorweg an der Stelle. Es geht um den König Asa. Asa ist ein König, der hat einen frommen Urgroßvater, das war Salomo. Aber dann der Opa und der Vater, die waren nicht so fromm. Das heißt, ihm fehlten die guten Vorbilder, mit Gott zu leben, macht sich dann aber doch ziemlich gut auf, der Mann. Also, ich habe das für mich in meiner Schlichtheit so überschrieben. Asa ein sinnender König, Asa ein suchender König, Asa ein sicherer König. Die Gliederung, um das schon mal vorwegzunehmen, ist ziemlich schlecht. Ja, schlecht deshalb, weil sie zu unpräzis ist. Das heißt, würden meine Schüler so eine Gliederung einreichen, dann würde ich Punkte abziehen. Ich habe nur auf die Merkbarkeit geachtet heute Morgen und dachte, das traue ich uns zu. Dreimal S, wenn du dir das merkst, dann hast du die Predigt mitgenommen. Ja, also ich will dir das in einem kleinen Paket darreichen. Und wenn du dich darüber ärgerst, dass die Gliederung zu unscharf ist, dann freue ich mich auch, denn Dinge, über die wir uns geärgert haben, die behalten wir besser im Leben. Ja, das heißt, ich habe versucht, also dir zwei Merkhilfen mitzugeben. Dreimal S, Asa ein sinnender, ein suchender und ein sicherer König. Und das fasst seine Biografie zusammen so, dass wir diesen Weg nachzeichnen können. Gibt es da Parallelen, auf die wir achten sollten, wenn wir das Leben Asas betrachten? Asa beginnt als ein jugendlicher, begeisterter Mensch, der mit Gott leben will. So wird er uns vorgestellt. 2. Chronik 14, ich lese uns die ersten 7 Verse. Und Asa tat, was recht war und dem Herrn sein Gott wohlgefiel und entfernte die Altäre der fremden Götter und die Opferhöhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Bilder der Aschera um. Und gebot Juda, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und täten nach dem Gesetz und Gebot. Und er entfernte aus allen Städten Judas die Opferhöhen und Rauchopfersäulen und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil das Land Ruhe hatte und in diesen Jahren kein Krieg gegen ihn war, denn der Herr hatte ihm Ruhe gegeben. Und er sprach zu Juda, lass uns diese Städte ausbauen und um sie Mauern herumführen mit Türmen, Toren und Riegeln, solange das Land noch unser ist. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. Also bauten sie und es ging glücklich vonstatten. Und Asa hatte eine Heeresmacht aus Juda 300.000, die große Schilde und Spieße trugen und aus Benjamin 280.000, die kleine Schilde trugen und mit dem Bogen schießen konnten. Und diese alle waren starke Kriegsleute. Es ist beeindruckend, wie der Asa uns hier vorgestellt wird. Da lesen wir in Kapitel 14, Vers 1, er tat, was recht war vor dem Herrn. Und das zieht einige Dinge nach sich in seiner Biografie. Er begreift die Jahre des Friedens als Geschenk Gottes, übernimmt Verantwortung und begreift es als Gelegenheit, um sein Volk zu schützen. Man achte auf die Reihenfolge, was Asa alles anstößt. In den ersten 4 Versen dieses Kapitels ist davon die Rede. Er tut es, indem er das Volk auf Gott ausrichtet. Er schmeißt die Götzen raus. Und wohlgemerkt, das waren die Götzen seiner Eltern. Und die Mutter lebte ja noch, kommen wir später noch drauf. Also der Asa, der startet so klar mit Gott, dass er sagte, selbst was Papa und Mama mir beigebracht haben, darf nicht wichtiger sein als das, was Gott mir in seinem Wort sagt. Finde ich sehr beeindruckend, was der Asa hier so abliefert. Welch eine Leistung dieses Jungkönigs. Dann lesen wir in den Versen 5 und 6, er baute die Städte aus und sicherte die Mauer und Türme und es ging glücklich vonstatten. Also er begreift seinen Auftrag als von Gott gegeben und die Zeit, die er hat, nutzt er auch entsprechend. Und er rekrutiert Soldaten, da kommt eine ganz hübsche Mannschaft zusammen, wenn man das liest, was er mit diesem kleinen Land so veranstaltet, wie viele Leute er zusammenbekommt. Und da muss ich sagen, welch eine Leistung dieses jungen Königs, das beeindruckt mich. Bisher können wir sagen, aller Asa, du hast alles richtig gemacht. Super abgeliefert. Jetzt muss es doch auch gut gehen, oder? Leider ist das Leben nicht so. Er ist ein sinnender König, der die Sachen für sich durchdenkt, komme ich gleich noch drauf. Und auffallend ist, obwohl Asa ganz nach Gottes Willen wandelt, bleiben ihm existenzielle Schwierigkeiten nicht erspart. Die nächsten 2 Verse wollen so gar nicht passen. Asa, du hast doch alles richtig gemacht. Warum passiert dann Folgendes? Es zog aber gegen ihn oder gegen sie Serach, der Kuschiter, mit einer Heeresmacht von 1000 mal 1000. Dazu 300 Wagen und sie kamen bis Maresha und Asa zog ihnen entgegen und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Maresha. Das liest sich so in 2 Versen. Aber man denkt sich, Gott, was soll das? Der Asa hat doch alles richtig gemacht. Warum kommen solche Schwierigkeiten und Mühsalen auf ihn zu? Und das klingt auch ein bisschen wie 2022 in Deutschland. Wir denken manchmal, Herr, ich will dir ja treu dienen. Warum legst du solche Schwierigkeiten in mein Leben? Warum gibt es Krankheit? Warum den doofen Nachbarn? Warum den nervigen Kollegen? Warum geht meine Firma den Bach runter? Was habe ich falsch gemacht, Gott? Und manchmal ist die Antwort gar nichts. Asa hat alles richtig gemacht. Und trotzdem kriegt er einen Berg voller Schwierigkeiten. Die Kuschiter kommen mit einer Heeresmacht, den hat er mit seinen Soldaten, auch wenn das für ein kleines Land viele Soldaten sein mögen, den hat er nichts entgegenzusetzen. So wird es uns dargestellt hier in diesem Text. Und dennoch, er zieht dem Feind entgegen. Und was mich sehr beeindruckt, ist, was wir als nächstes von Asa lesen. In einem Mix aus Realitätsbezug und Glaubensentscheidung begegnet Asa der Herausforderung. Ja, und das finde ich toll. Also er ist nicht so ein frommer Mensch, der sagt, so, wir bleiben alle zu Hause und beten. Das klinge jetzt sehr fromm. Aber er weiß, nein, ich habe den praktischen Auftrag als König vom Herrn, also packen wir unser Zeug und ziehen diesem Mann entgegen. Aber nicht allein das tut er. Also er packt es nicht rein menschlich an, sondern diese Kombi aus, ich habe die Verantwortung, ich muss das regeln und doch bin ich nicht alleine, weil ich mich ja auf Gott besinnen möchte. Und mich beeindruckt über die Maßen, was ich hier von Asa lese. Aufgepasst, ist es uns aufgefallen, die Vers 10 in Kapitel 14. Und Asa rief den Herrn, sein Gott, dann an, das überrascht noch nicht, was jetzt kommt, überrascht mich. Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott. Wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Mich beeindruckt, was der Asa hier betet. Ich habe es für uns unterstrichen. Das klingt ja alles so ganz normal. Dieser kurze Satz, den wir hier lesen, hilf uns, Herr, ist ein Zitat. Welches Zitat kann ich euch sagen? Psalm 20, Vers 7. Nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft, ja, der König. Hilf her, der König, also Gott, erhöre uns, wenn wir rufen. Und das wiederum greift zurück auf 2. Samuel 7. Dort verspricht Gott David als dem gesalbten König, dass seine Nachkommen mit Gottes Hilfe rechnen können, wenn sie sich auf Gott besinnen. Der sogenannte Davidische Bund wird hier begründet. 2. Samuel 7, dort steht, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewig bestehen. Und was mich beeindruckt, liebe Leute, ist, dass dieser Jungspund Asa, der hier ein junger Mann ist, dass der das für sich so durchdacht hat und er diese ganz schlichte Frage stellt. Das ist eine hermeneutische Frage. Die ganz schlichte Frage stellt, welche Aussage des Wortes Gottes gilt mir? Welche Aussage des Wortes Gottes gilt mir? Das hat der Mann für sich durchdacht. Die Bibel ist für ihn nicht ein Orakelbuch. Ich schlage irgendwas auf und alles, was gut klingt, bedeutet das wohl für mich. Nein, der macht sich richtig die Arbeit. Er kennt Psalm 20. Er kennt die Zusagen, die Gott dem Gesalbten als König gegeben hat. Und auf die besinnt er sich in der Stunde der Not. Asa ist jemand, der das für sich gedanklich klar gemacht hat. Deshalb habe ich das so überschrieben. Asa, ein sinnender König. Und mich beeindruckt das. Und jetzt die Frage an dich und mich. Weißt du, welche Zusagen Gottes aus seinem Wort uns gelten? Die Frage sollte uns jetzt ja bewegen. Ich war ja mal in der Kinderstunde. Also als ich noch kleiner war und mein Bauch noch dünner, war ich in der Kinderstunde. Und da hat man mir beigebracht, es gibt eine Telefonnummer Gottes. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so wie ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Habe ich als Kind auswendig gelernt. War ja brav und ich wollte Punkte, weil für Punkte gab es Süßigkeiten. Ja, so, und ich stelle heute ganz schlicht die Frage, Moment mal, was sagt dieser Vers denn? Heißt das wirklich, dass Gott zu jeder Zeit alle Christen aus jeder Not errettet hat? Heißt es das? Das geht nicht auf. Meine Vorfahren waren Flüchtlinge. Die haben alles verloren. Die haben ihre Heimat verloren, die hat Gott nicht gerettet. Die haben Teil ihrer Kinder verloren, meine Großeltern. Die hat Gott nicht gerettet. Haben die nicht gebetet? Oh doch! Was bedeutet das, Leute? Stellt ihr euch solche Fragen? Asa tut's. Und Asa weiß, auf welchen Text berufe ich mich. Wenn wir Psalm 50 aufschlagen, könnt ihr jetzt tun oder in einer stillen Stunde zu Hause, dann steht dort in Vers 2, aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Da lesen wir in Vers 5, versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir geschlossen haben beim Opfer. Da lesen wir in Vers 7, höre mein Volk, lass mich reden, Israel, ich will wieder dich zeugen. Und da merken wir, dieser Text gilt Israel. Und zwar auch nicht dem Individuum, sondern dem Volkskollektiv. Und wenn wir sagen, alles, was unter dem Sinai-Bund mit dem Volkskollektiv klargemacht wurde, gilt für Eduard Adam heute. Dann kriege ich da ganz merkwürdige Dinge raus. Und wir müssen die Frage stellen, gilt dieser Text mir? Gilt dieser Text unseren Geschwistern aus der Ukraine? Würdest du denen wirklich sagen, bleib zu Hause in deinem Haus, die russischen Bomben machen dir nichts, du rufst da den Herrn an? Wohl nicht. Und ihr lieben Geschwister aus der Ukraine, wir können nicht ermessen, in welcher Not ihr unterwegs seid. Und wir wollen auch nicht so tun, als könnten wir das. Also, welcher Text gilt wem? Das ist richtig hermeneutische Arbeit, die Asa hier abliefert. Deshalb, ein sinnender König, und das beeindruckt mich sehr. Und er beruft sich auf Gottes Zusage und wir dürfen ihn hier erleben als jemand, der trittsicher seinen Weg mit Gott geht. Und uns als Gemeinde will ich einladen, Leute, lasst uns in diesem Buch zu Hause sein. Lass uns es lesen. Lass uns drüber nachdenken, wie verstehen wir die Propheten, wie das alttestamentliche Gesetz, wie die Psalmen, wie das Neue Testament, wie die Evangelien. Es hat sich hier das wunderschöne Wort Heilsgeschichte breit gemacht. Das heißt, wir müssen beginnen, die Bibel heilsgeschichtlich zu verstehen. Wann hat Gott wem was zugesagt? Total spannend. Roten Faden durch die Bibel. Wir haben hier so einen Kurs. Das ist genau der Gedanke, den wir hier finden. Asa, ein sinnender König, er darf erleben, dass Gott ihm hilft in dieser Zeit der Not. Und das beeindruckt mich sehr. Asa ist ein Realist, der mit beiden Beinen in dieser Welt unterwegs ist und doch im Glauben wandelt, weil er sich diese Arbeit gemacht hat, das für sich durchdacht hat. Ein sinnender König. Lasst mich einen zweiten Gedanken einstreuen. Gott hilft ihm gegen diese Heeresmacht und jetzt kommt er zurück, der Asa, jetzt sind wir in Kapitel 15 unterwegs und ich möchte sagen, das ist doch ein echter Glaubensheld, der Asa. Ja, der hat es richtig drauf. Also mit Gottes Hilfe erkannt, wie hilft Gott? Er war mutig genug, dieser Übermacht zu begegnen und durfte erleben, wie Gott ihm hilft. Da muss man sagen, Asa, du bist im Zenit deiner geistigen Erkenntnis und deiner Macht. Jetzt lesen wir in Vers 15 aber etwas, das ganz anders klingt. In Vers 15, er ist auf dem Weg nach Hause von diesem großartigen Sieg, den Gott ihm schenkt. Und dann passiert Folgendes. Vers 15, die Verse 1 und 2. Und auf Asaria, den Sohn Obeds, kam der Geist Gottes. Da zog er hinauf, Asa entgegen und sprach zu ihm, höret mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Der Mann ist ein Glaubensheld. Der hat viel durchdacht. Und anstatt, dass der Prophet ihn lobt, sagt er, Asa, da können wir mitarbeiten. Du bist so weit, wir können anfangen. Du bist so weit, wir können anfangen. Und die Aufforderung an ihn ist in der Tat, suche den Herrn, du und dein ganzes Volk. Viermal finden wir das in diesem Kapitel, dass es darum geht, den Herrn zu suchen. Und dieses Stichwort geht über geistlichen und materiellen Erfolg hinaus. Das Kernstück finden wir in Vers 15. Dort steht, und sie suchten den Herrn mit ganzem Willen, und er ließ sich von ihnen finden. Was Asa auszeichnet, ist nicht, dass er gut mit dem Herrn gestartet ist und einen Sieg eingefahren hat, sondern was ihn auszeichnet, ist, dass er jetzt erst recht begonnen hat, den Herrn zu suchen. Und den Herrn zu suchen hat wenigstens zwei Facetten. Es meint, bewusst in Gottes Gegenwart zu treten. Und es meint, bewusst immer wieder zu fragen, wie ist der Herr, zu forschen, zu lesen. Er beruft Menschen, die durch das Land ziehen und das Volk unterweisen, Priester, damit das ganze Volk Gott sucht. Und wenn wir Vers 15 lesen, dann wird deutlich, Gott ist mit ihm. Der Erfolg steigert sich noch. Da lesen wir davon, er räumt die Götzen aus den eroberten Gebieten aus. Nicht nur aus seinem Kernland. Dann die Nachfolger aus Israel, das ist eigentlich ein verfeindetes Land. Juda und Benjamin war der eine Block und Israel der andere Block. Ja, die waren gegen die, werden wir gleich noch sehen. Da sind Leute, die kommen und sagen, wir wollen bei dir leben, weil du den Herrn suchst. Das fällt auf. Das Volk macht mit, es verpflichtet sich, Gott zu suchen. Wie wunderbar. Und auch hier muss man sagen, das klingt so, als wäre alles gut. Nein, es gab auch Probleme. Asa entzieht seiner Mutter den königlichen Rang, da sie die falsche Gottheit verehrte. Das zieht er durch. Also dieses Gott suchen meint auch zu erkennen, Herr, was willst du? Wie will ich es umsetzen? Und das fällt mir auf. In der Bibel finde ich viele, viele Anweisungen, was Menschen auszeichnet, die mit Gott unterwegs sind. Es sind allesamt Sätze von Menschen oder Beschreibungen von Menschen, die Gott suchen. Ich denke an Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt, haben wir ja mal auswendig gelernt, im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern, aufgepasst, hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Gott suchen. Ich denke an Apostelgeschichte 2, Vers 42. Dort wird von der ersten Gemeinde gesagt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Menschen, die Gott suchen, oder Apostelgeschichte 6, Vers 1. Dort wird über die Gemeinde gesagt, als die Zahl der Jünger, der Jünger ist so ein komisches Lutherwort, ja, als die Zahl der Schüler zugenommen hatte, so könnte man das übersetzen. Das heißt, die ersten Christen verstanden sich mehr als Schule, denn als einen Gottesdienstort. Man kam zusammen, um die Apostellehre zu hören, um gemeinsam den Herrn zu suchen. So wundert es nicht, dass wir Stellen finden wie 1. Timotheus 4, Vers 13. Dort sagt Paulus dem jungen Timotheus, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Mir fällt also auf, Menschen, durch die Gott wirkt, sind allesamt Menschen, die Gott suchen. Und jetzt die Gretchenfrage an dich und mich ist folgende. Bist du jemand, der Gott sucht? Bin ich jemand, der Gott sucht? Ich frage nicht, ob du deine stille Zeit machst. Ich frage nicht, ob du ein Andachtsbuch liest. Ich frage nicht, ob du zum Hauskreis gehst. Bist du vom Herzen so geartet, dass du sagst, Herr, ich liebe dich so, ich kann gar nicht genug von dir erfahren. Du bist mir so wichtig. Asa ist top unterwegs, der ist ein Glaubensheld. Und was wir über ihn lernen ist, er sucht Gott immer und immer und immer wieder. Ist dein Leben so geprägt davon? Menschen, die geistlich gut unterwegs sind, sind Menschen unterm Wort, die Gott suchen. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir als Gemeinde Detmold Nord dadurch auffielen, dass wir Menschen sind, die Gott suchen. Unterm Wort. Wie sehr würde ich mir das wünschen für dich und für mich. Dieses Suchen ist eine aktive Tat. Sie fällt uns nicht zu. Wir müssen das wollen. Wir müssen sie unserem Alltag abringen. Im Prinzip sind wir Menschen so wie dieses Ding hier. Könnt ihr erkennen, was das ist? Ich konnte es nicht. Ich musste mich schlau machen. Das ist ein Kreiselkompass. Und zwar ist das ein total geniales Teil. Und zwar, wir kennen ja so die kleinen Kompasse, die sich dann so nach Norden ausrichten. Die funktionieren nicht, wenn viel Metall in der Nähe ist. Oder gar ein Motor, der sich dreht. Dann entstehen elektromagnetische Felder, dann funktioniert ein normaler Kompass nicht. Der lügt. Und irgendein Mensch, der in Physik nicht geschlafen hat, hat dieses geniale Teil entwickelt. Also ihr, die ihr mehr von Physik versteht, ich habe das Ding nicht kapiert, ich rede jetzt nur, was ich gelesen habe. Ja, so, aufgepasst. Dieses Ding hat einen Kreisel unten, der wird mit dem Elektromotor angetrieben. Das ist eine ziemlich große Metallscheibe. Und wenn die sich so dreht, das dauert etwa 4-5 Stunden, durch die Erdrotation richtet sich das automatisch auf die Nord-Süd-Achse aus. Es gibt dann auch solche mit 3 Metallscheiben, die sich drehen, aber die stinknormalen fangen mit einem an. So, wenn ein Schiff aus dem Hafen rausläuft, das dauert so 4-5 Stunden, bis es die Nord-Süd-Achse hat. Das war noch aus der Zeit, bevor man mit Satellitennavigation unterwegs war. Ja, also eine ganz pfiffige Idee. Ja, also das dauert 4-5 Stunden, dann hat das Schiff die Nord-Süd-Achse und kann sich orientieren. Und das Ding läuft ziemlich verlässlich, solange die Scheibe sich hochtourig dreht. Problematisch wird es dann, wenn das Schiff auf einmal die Geschwindigkeit verändert oder den Kurs verändert. Dann lügt der Kompass. Weil bis der sich nachjustiert, vergehen Stunden. Er liegt in der Natur der Sache. Ja, es ist eine gewisse Trägheit da. So, worauf ich hinaus möchte, dann gibt es ein spezielles Verfahren, über das man diesen Kompass immer wieder nachjustiert, damit er nicht lügt und das Schiff auf hoher See ohne feste Anhaltspunkte dennoch sicher fahren kann. Als ich von diesem Ding hörte, dachte ich, das passt so gut in mein Alltagsleben hinein. Du und ich, wir sind wie dieser Kreiselkompass. Wir haben uns einmal auf den Herrn ausgerichtet. Aber das Leben, das bringt es immer wieder mit sich, dass es stockt und dass es mal schneller gehen muss und dass man den Kurs ändern muss und guckt, wie komme ich durch? Als Einzelperson, als Familie. Und wenn wir uns dann nicht permanent immer wieder neu ausrichten und den Herrn suchen unterm Wort, dann geht es uns wie einem Kreiselkompass, der nicht nachjustiert wird. Der zeigt in die falsche Richtung. Und der führt alle irre, die sich an ihm orientieren. Und Asa sticht dadurch hervor, dass er den Herrn sucht und sich immer wieder ausrichtet. Du und ich sind wir Menschen, deren Lebensalltag das kennzeichnet. Bist du jemand, der den Herrn sucht? Und ich grase ganz bewusst nicht die frommen Schemata ab, die wir jetzt alle im Kopf haben. Ja, ich gehe doch zur Kirche, bin Gemeindemitglied, gehe in den Hauskreis. Davon rede ich nicht. Das wird die Folge daraus sein. Suchst du den Herrn? Ich wäre so froh, wenn unsere Geschichte hier am Ende wäre. Wäre eine tolle Geschichte. Unsere Geschichte geht aber weiter. Die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie uns nicht in aller Ehrlichkeit das berichten würde, was dort steht. Da kommt eine dritte Facette von Asa ins Spiel. Asa, ein sicherer König. Hier erleben wir Asa als jemand, der weiß, wie das Leben läuft. Jetzt ist er nicht mehr der Jungspund, sondern er hat Jahre als König hinter sich. Er ist gewieft geworden, er weiß, wie das Leben läuft. Und interessanterweise verrennt er sich jetzt. Und ich lerne, wenn ich die Königs- und Kronungsbücher lese, Leute, wo liegt die Hauptgefahr im Leben? Wenn ich das uns fragen würde, wir wüssten es sofort. Die Jugend ist am meisten gefährdet. Ja. Klar, wenn die in Dänemark ist, die macht so wilde Sachen. Ja, und was sie für Musik hören, fürchterlich. Und das Internet und sexuelle Versuchung und Planlosigkeit, wie das Leben laufen wird. Also Sünde der Jugend spricht auch das Neue Testament von, ne? Ihr seid besonders versucht. Schau ich in diese Texte hinein, dann ist das nicht so. Die Hauptgefahr, sich zu verrennen, liegt bei Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Dann, wenn wir wissen, wie das Leben läuft, so läuft es bei Asa. Also, ich wende das mal auf uns an. Um das an Zeiten konkret festzumachen, lerne ich in diesem Text so die Altersspanne von 45 bis Ende 50 ist die Altersspanne, in der wir besonders gefährdet sind, uns von Gott abzuwenden. Hier steht keine Altersspanne. Ich übertrage nur das, was seine Lebenserfahrung ist. Würde ich sagen, trifft bei uns so dieses Alter, auf dieses Alter zu. Wenn es dir so geht wie mir, ich bin 53, zwischen 45 und Ende 50, aufgepasst, der nächste Punkt gilt besonders dir und mir. Denn der Laden läuft. Der Laden läuft. Asa muss nicht mehr fragen, wie kriege ich die Immobilie abbezahlt, werde ich mich in meinem Job bewähren, die armen kleinen Kinder, sind die krank oder nicht? Die Hütte ist bezahlt, der Job ist sicher, die Kinder sind aus dem Gröbsten draußen. Man ist eine anerkannte Größe in seinem Beruf. Ehefrau schnurrt. Ja, alles läuft. Alles läuft. Aufgepasst, Asa. Aufgepasst, Asa. Jetzt legt der Feind dich rein. Und zwar mit einer ganz hinterlistigen Masche. Da lesen wir in Kapitel 16 wieder ein Angriff. Jetzt aus Israel, also das Brudervolk, der direkte Nachbar. 2. Chronik 16, Vers 1. Im 36. Jahr der Herrschaft Asas zog Bascha, der König von Israel, herauf gegen Juda und baute Rama aus, Grenzstadt. Damit niemand bei Asa, dem König, von Juda aus und eingehen sollte. Also der ist ziemlich gewieft, der Bascha. Der macht das, was wir schon gegenwärtig gut kennen, der macht Sanktionen. Das heißt, der baut eine Grenzstation und lässt niemand mehr rein nach Juda. Die Haupthandelsstraße ist blockiert. Und Asa muss jetzt irgendwie drauf reagieren. Achten wir, was Asa tut. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn und aus dem Schatz im Hause des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, also nach Syrien hoch, zu dem nördlichen Nachbarn, nordöstlichen Nachbarn von Israel. Und sagt, pass auf, ich gebe dir einen Haufen Kohle. Der Baschan, der stänkert bei mir rum. Greif du den doch von hinten an. Und so viele Soldaten, dass der 2 Kriege führen kann, hat er nicht. Dann zieht er von mir ab. Das klingt jetzt ziemlich gescheit erstmal. Vers 4, Ben-Hadad hörte auf die Bitte des Königs von Asas und sandte seine Obersten gegen die Städte Israels. Und sie schlugen Ion, dann Abel-Majim und Naphtali. Man denkt sich, wieso diese Städte, wird erklärt in dem Text. Alle Städte mit Kornspeicher. Ja, und Kornspeicher ist die Achillesferse des Landes. Das heißt, wenn die Kornspeicher weg sind, hast du morgens nichts zu säen und nichts zu essen. Ja, also es ist klar, der Bascha muss reagieren. Er zieht seine Truppen von der Grenze ab und zieht dem König von Syrien entgegen. Der will gar keinen Krieg führen. Ja, der will nur das Geld und Gold von Asa und das kriegt er. Und jetzt aufgepasst, Asa ist so gewieft, deshalb die Steine hier. Als der Bascha von Israel abzieht, dem König von Syrien entgegen, sammelt er das ganze Volk ein, der Asa. Groß, klein, dick, dünn, alle müssen über die Grenze laufen auf die Baustelle. Und jeder klaut einen Stein. Und dann laufen sie zurück mit der geklauten Beute und weil sie die schon da haben, vermauern sie die gleich. Das heißt, sie bauen Festungsanlagen mit dem Baumaterial, das der Bascha für seine Sanktionen beschafft hat. Da schleppen die über die Grenze und bauen da eine Burg. Und als der Bascha zurückkommt, sieht er so ein Pech. A, mein Baumaterial ist geklaut. B, da drüben stehen befestigte Burgen. Ihn jetzt anzugreifen, ist viel zu teuer. Und Bascha lässt das. Und man sollte meinen, gut gemacht, Asa. Hat dich was gekostet, aber keinen Krieg geführt. Gut gemacht. Klingt menschlich pfiffig. Das Problem ist, Gott meldet sich und sagt, Asa, du hast ohne mich gehandelt. Du hast ohne mich gehandelt. Du warst dir in deiner Erfahrung und Taktik und deinem Geld so sicher und du agierst, als hättest du keinen Gott. Und aufgepasst, jetzt kommt ein ganz zentraler Satz. Du bist so sicher, Asa. Du hast zwar den Titel, du bist der gesalbte König, von Gott gesalbt. Du hast zwar das fromme Bekenntnis, aber du lebst in praktischer Gottlosigkeit. Gott spielt keine Rolle mehr. Deine Taktik ist gewieft. Aber Gott spielt keine Rolle mehr. Und wenn wir den Text weiterlesen, dann kommt ein Seher und weist Asa darauf hin, Vers 7, zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sprach, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast, und tadelt ihn dafür. Und dann in Vers 10, aber Asa wurde zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte ihm darüber. Jetzt war Asa der Starke, er konnte es. Wir lesen in Vers 7 von Korruption im Job. In einem Nebensatz auch bedrückte er zu dieser Zeit einige vom Volk. Wir lesen, dass er selbst sicher wurde. Asa wurde krank an seinen Füßen. Vers 12 und folgend. Im 39. Jahr seiner Herrschaft, seiner Krankheit, und seine Krankheit nahm sehr zu, und jetzt kommt's. Und er suchte auch in seiner Krankheit den Herrn nicht, sondern die Ärzte. Also Vers 12 ist ganz lustig. Zum einen, Asa wurde krank an seinen Füßen. Hier begegnet uns orientale Höflichkeit. Wahrscheinlich ist, nein, das ist ein Euphemismus. Das heißt, man beschreibt etwas Schlechtes ziemlich schön. Ja. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ein urologisches Leiden gewesen. Aber weil es unhöflich war zu sagen, der König hat Schmerzen beim Strullern, sagte man einfach, an den Beinen tut ihm irgendwas weh, fertig. Ja, so. Reicht ja auch aus. Und Asa geht zu den Ärzten. Das nimmt Gott ihm krumm. Und man stellt sich die Frage, warum? Ich meine, wir gehen ja auch zu den Ärzten, wenn wir krank sind. Hoffentlich. Nun, der Arzt von damals ist nicht vergleichbar mit dem Arzt von heute. Ja. Krankheit wurde immer in Zusammenhang gebracht mit Sünde, in Zusammenhang gebracht mit einer gewissen Gottheit, mit irgendwelchen Geistern, die da wirken. Und der Arzt war nun der, der alles auseinanderdröseln konnte, angeblich. Ja. Das heißt, er hatte medizinische Infos, aber wusste auch, was die Geister so tun. Den Arzt von damals würden wir eher mit dem Schamanen von heute gleichsetzen. Also das ist die Baustelle, bei der Asa nun Hilfe sucht und nicht bei Gott. Und das nimmt ihm Gott ziemlich krumm. Und Gott macht ihm deutlich, in deiner Lebensgestaltung spiele ich praktisch keine Rolle mehr. Es ist praktisch gelebte Gottlosigkeit, Asa, die ich bei dir finde. Und Asa, mir kannst du keinen vormachen, denn ich schaue in dein Herz und deine Erklärungen und Ausreden und Titel sind für mich ohne Wert. Wir haben diesen bedeutsamen Satz in Vers 9. Gott sagt ihm, denn des Herrn Augen schauen auf alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du von jetzt an auch Krieg haben. Asa, du wolltest ohne mich leben. Du hast dir deine eigene Sicherheit gebaut. Bitteschön, kannst du. Die Schwierigkeiten in deinem Leben werden nicht mehr abreißen. Und es stellt sich mir die Frage, wenn ich diesen Text betrachte, du und ich finden wir uns darin wieder, in dem Lebensabschnitt, in dem wir sind. Dass unser Vertrauen nicht mehr ganz auf Gott ruht, sondern in unseren eigenen Fähigkeiten. In unseren eigenen Sicherheiten, die wir uns bauen. Ich will mit einem kurzen Beispiel landen. Es ist schon ein paar Monate her. Ich fuhr mit meinem Fahrrad von Warmbeck nach Mosebeck. Also das sind ja so Gegenden, wenn man die Strecke fährt, man hat den Eindruck, man verlässt Deutschland. Also das ist ja sehr, sehr idyllisch da. So, es war Sonntagabend, aber noch etwas hell. Ich gucke da mit meinem Fahrrad rum, komme um eine Kurve gefahren und da ist vor mir eine richtig vorbildliche Familie am Spazieren. Also Vater, Mutter mittleren Alters, ich schätze 5 bis 7 Kinder, also so wie die Orgelpfeifen. Und die nehmen die ganze Straße ein. Aber war ein richtig schönes, idyllisches Bild, wie die gingen. Und die redeten miteinander und keiner nahm Notiz von mir. Ja. Ich kam aber auch nicht vorbei an denen, dachte ich, was mache ich denn jetzt? Rufe ich Hallo? Ist ja auch doof, ich klingel mal. Also ich klingel und dann geschah was Merkwürdiges. Die Familie geriet in Panik. So, sie haben mit mir nicht, oder ich weiß nicht, woran es lag. So, erst wollte ich mich drüber amüsieren, aber als ich die so da hab agieren sehen, da merkte ich, nee, die bringen mir was fürs Leben bei gerade, diese Familie. Und deshalb zücke ich meinen Hut vor denen. Ja, die bringen mir was fürs Leben bei, denn die waren ja ganz sicher unterwegs. Und jetzt komme ich und klingel und löse ihre Sicherheit auf. Und jeder sucht jetzt für sich seine eigene Sicherheit. So. Die Eltern souverän, ich habe es nicht anders erwartet, wenn man so, mit so vielen Kindern am Start ist, versteht man was vom Leben, die kommen klar. Die Eltern gingen ja außen, gingen 2 Schritte zur Seite, stellten sich auf den Grünstreifen, so nach dem Motto, komm, fahr vorbei. Die wussten, hier auf dem Grünstreifen kann der Radfahrer mir nichts. Souverän. Ja. Also eine Form, mit sich seine eigene Sicherheit zu suchen, ist, du kannst mir nichts. Lieber Gemeindeleiter, liebe Gemeinde Detmold Nord, was wollt ihr überhaupt? Ich habe meinen Job, ich habe mein Haus, ich habe meine eigene Wahrheit und meine eigene Erkenntnis. Ihr könnt mir nichts. Im Zweifelsfall streiche ich euch die Spenden. So. Eigene Sicherheit suchen. Kennst du das? Dann die älteren Geschwister, die gingen weiter außen. Die schauten sich um, ja. Soll ich zu Mama laufen oder nicht? Und dann sagen sie, nee, die Straße, da laufe ich lieber nicht drüber. Also retten sie sich auf den rechten Grünstreifen. Ja, ich will sie nennen, die, die sich ganz pragmatisch ihre eigene Sicherheit bauen. Und die wissen, jetzt über die Straße zu laufen, das ist nicht vorteilhaft. Das tun wir uns nicht mehr an. Ja, also die großen Geschwister rechts, die Eltern links und die kleinen Geschwister liefen immer hin und her. Ja, also ich konnte nicht weiterfahren, ich musste absteigen. So. Aber dann denke ich, diese pragmatischen Sicherheitsschaffer kenne ich. Die sagen, früher habe ich das gemacht, hin und her gelaufen, heute tue ich mir das nicht mehr an. Das ist zu anstrengend. Früher war ich top dabei. Ich habe Gemeinde gegründet, ich habe Hauskreis geleitet, Singeteams geleitet, Missionseinsätze gemacht, fromme Freizeiten in Dänemark geleitet. Ja, früher war ich super dabei. Aber heute tue ich mir das nicht mehr an. Nee, ich stelle mich auf die Straßenseite und sehe meine kleinen Geschwister hin und her laufen. Mein Zeit. Ein ganz pragmatischer Ansatz. Aber auch gelebte Gottlosigkeit. Wenn du und ich uns darin wiederfinden. Ich stieg also von meinem Fahrrad und sah die kleinen Kinder da hin und her laufen. Und da überraschte mich ein Junge, ich schätze ihn so auf 8 bis 9 Jahre. Der hat für mich den Vogel abgeschossen. In dem fand ich mich total wieder. Der rannte durch den Graben die Böschung hoch und stand dort oben. Ja. Und ich schaute ihn verwundert an und er macht so zu mir und sagt, was denn, hier oben kannst du mir nichts. Ja, dachte ich, toll. Weißt du was, Junge? Und da hätte ich fast angefangen zu heulen da auf der Straße. Ich habe gedacht, Junge, ich finde mich in dir wieder. Ich finde mich in dir wieder. Ich bin so erschrocken und so verängstigt vom Leben. Ich verkrieche mich und sage, hier oben passiert mir nichts, lass mich doch in Ruhe. Und es gibt solche Szenen im Leben. Als Familie Adam finden wir uns am ehesten mit dem Typen wieder. Aber es gibt eine Form, sich eigene Sicherheit zu schaffen, ich würde sie mit Ernüchterung beschreiben. Früher war ich mal top unterwegs, aber es ist nicht eingetroffen, was ich mir gewünscht habe. Ich habe gehofft, dass Gott für mich alles gut macht, aber in meinem Job ist es schwer geworden. Ich habe die Stelle nicht bekommen, um die ich mich beworben habe. Ich habe Gott meine Ehe anbefohlen, aber es ist schwer geworden in meiner Ehe. Ich krieg's nicht unter die Füße. Ich habe für meine Kinder gebetet und habe sie einsegnen lassen, so wie die Kleinen, die Eltern das mit ihren Säuglingen vielleicht nächste Woche tun werden. Und einige Kinder brechen aus und gehen nicht mit dem Herrn. Und ich muss sagen, Herr, wie soll ich damit klarkommen? Ich weiß es nicht. Ich ziehe mich zurück auf meine Böschung und sage, lasst mich in Ruhe, hier oben kann mir niemand was. Und schaust den Geschwistern zu, wie die unten auf der Straße hin und her laufen und versuchen, das Ding noch irgendwie zu retten. Und ich stelle dir und mir die Frage, sind wir Leute, die sich so zurückgezogen haben? Wir dienen den Geschwistern, die da unten die Gemeinde machen, noch mit guten Ratschlägen, wenn es hochkommt. Oder sagen, was die alles falsch machen. Aber im Grunde genommen suchen wir uns unsere eigene Sicherheit, weil wir uns zurückgezogen haben. Und das Leben hat Situationen, die erschrecken uns so sehr. Und entmutigen uns so sehr. Aber aufgepasst, auch wenn du dich oben in der Böschung verkrochen hast, um dir deine eigene Sicherheit zu schaffen, auch das ist gelebte Gottlosigkeit. Weil Gott keine Rolle mehr spielt. Was ist also zu tun? Ich will das für uns zusammenfassen. Wenn du merkst, du hast dir deine eigene Sicherheit gebaut und lebst in praktischer Gottlosigkeit, ist mein Rat, werd wieder ein Suchender. Geh die Strecke zurück. Fang wieder an, nach Gott zu fragen und ihn von Herzen zu suchen, unter seinem Wort zu suchen. Nicht einen gewissen Frömmigkeitsstil zu erfüllen, nicht einem Klischee oder einem Ideal nachzulaufen. Sei jemand, der unterm Wort Gott sucht. Sei jemand, der wieder nachsinnt über Gott. Gib dich nicht damit zufrieden, in deiner eigenen Sicherheit unterwegs zu sein. Das ist viel bequemer und viel einfacher. Aber praktisch sagen wir Gott, du bist für mich unbedeutend geworden. Und bei Asa war das so. Und wenn du jetzt merkst, ich bin oben auf meiner Böschung, aber ich kann noch nicht zurück. Ich bin zu erschrocken vom Leben. Alles nicht so schlimm. Es wäre schon gut, wenn du es zur Kenntnis nimmst, dass du dort oben bist. Und dass du beginnst, vom Herzen den Herrn zu suchen. Der Herr wird dir klar machen, wann es dran ist, dort runterzukommen. Aber bleib dort nicht stehen. Bleib dort nicht stehen. Sonst wirst du den guten geistlichen Weg, den du begonnen hast, du wirst den Sieg nicht einfahren können. Weil praktische Gottlosigkeit dein und mein Leben dominieren kann. Deshalb fordert mich dieses Beispiel von Asa so heraus. Geistliche Siege zu erringen, das ist eins. Und ihr lieben Jugendlichen unter uns gesagt, ihr habt es total einfach. Ja. Weil die großen Baustellen des Lebens den meisten von euch bisher erspart blieben. Geistliche Siege zu ringen ist relativ einfach. Sie zu erhalten, das ist eine ganz andere Frage. Und da lasst uns Maß nehmen an Asa. Ein Sinnender, ein Suchender und leider auch ein selbstsicherer König. Amen.